Übersetzung: Mein lieber König Parikshit, daraufhin erschien dort ein großer Dämon namens Agasura, auf dessen Tod selbst die Halbgötter sehnsüchtig warteten. Die Halbgötter tranken jeden Tag Nektar, aber trotzdem fürchteten sie sich vor diesem großen Dämon und warteten darauf, dass er sterben würde. Dieser Dämon konnte es nicht ertragen, die Kuhhirtenjungen im Wald transzendentale Freude genießen zu sehen. Erläuterung. Jemand könnte fragen, wie es sein konnte, dass Krishnas Spiele von einem Dämon unterbrochen wurden. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur beantwortet diese Fragen folgendermaßen. Die transzendentale Freude, die die Kuhhirtenjungen genossen, konnte durch nichts unterbrochen werden. Doch wenn sie ihre verschiedenen Tätigkeiten, die ihnen transzendentale Freude schenken, nicht unterbrochen hätten, wäre es nicht möglich gewesen, dass sie ihr Mittagessen zu sich nahmen. Deshalb erschien durch die Arrangierung Yogamayas um die Mittagszeit Agasura, damit sie ihre Tätigkeit eine Zeit lang unterbrechen und zu Mittag essen konnten. Abwechslung ist die Mutter des Genusses. Die Kuhhirtenjungen pflegten ohne Unterbrechung zu spielen und hörten dann auf und vergnügten sich darauf wieder auf eine andere Art und Weise. Deshalb kam jeden Tag ein Dämon und unterbrach ihre ausgelassenen Spiele. Der Dämon wurde dann immer getötet und im Anschluss daran gingen die Knaben wieder ihren transzendentalen Spielen nach. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskatya Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srinivasan Bhagavata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Das sind also die transzendentalen Spiele Krishnas. Es heißt, dass der Agasura-Dämon erschien um die Mittagszeit, weil die Kuhhirtenjungen so in ihren transzendentalen Spielen vertieft war, dass sie den ganzen Tag gespielt hätten, wenn jetzt nicht eine Unterbrechung käme. Und so erschien dann um die Mittagszeit Agasura, damit sie ihre Lunchpakete aufmachen konnten und essen können. Die aßen die dann in dieser Zeit? Vielleicht danach, nach dem Lila und oder davor. Wahrscheinlich eher danach, weil sie spielten, so wird beschrieben, und mitten im Spiel sahen sie plötzlich diese große Schlange auf dem Wege liegen und sahen den weit aufgerissenen Maul dieser Schlange vor sich. So, heute, wir werden in den nächsten Tagen über dieses transzendentale Lila-Spiel hören. Heute möchte ich über etwas sprechen. Weil wir heute im Kreise von Devotees sind, habe ich mir die kontroversesten oder die schwierigsten Themen ausgesucht, nämlich wie verhält sich ein Vaishnava gegenüber Frauen, dann wie vermeidet man es, Vaishnava Frevel zu begehen, Frevel gegen Vaishnavas, und wie berichtigt man andere Vaishnavas auf richtige Art und Weise, denn sehr oft taucht die Frage auf, wie oder ob es möglich ist, Gottgeweihte, die sich verhalten auf irgendeine Weise, zu korrigieren. Manchmal ist richtig eine Sorge da, weil unsere Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ja eher so arrangiert ist, dass die älteren Devotees sagen, wie es zu tun ist. Da fragen sich die jüngeren Gottgeweihten, können sie auch teilhaben an der Entscheidungsfindung bzw. der Berichtigung. Nicht? Das ist ein wichtiges Thema. So, zunächst einmal unser erstes Thema, nämlich das Verhalten der Gottgeweihten gegenüber Matajis. Wie schon der Ausdruck ausdrückt, Mataji heißt so viel wie Mutter, verhält sich der Gottgeweihte grundsätzlich respektvoll. Srila Prabhupada hat in seinem Punkt, in seinem Verhalten gezeigt, dass er Frauen viel Achtung entgegenbringt. Und hat uns in dem Chaitanya Charitamrita im Adilida unterwiesen. Sowohl Jungen und Mädchen werden trainiert, Prediger zu werden. Diese Mädchen sind nicht gewöhnliche Mädchen, sondern so gut wie ihre Brüder, die das Krishna-Bewusstsein durch Predigen verbreiten. Deswegen, Jungen und Mädchen zu beschäftigen in völlig transzendentalen Aktivitäten, ist es unsere Policy, unsere Regelung, sie beide einzusetzen, um die Krishna-bewusste Bewegung zu verbreiten. Wir unterweisen beide, sowohl Männer wie als Frauen, wie sie predigen können. Und es ist tatsächlich so, dass sie wunderbar predigen. Sowohl Männer als auch Frauen predigen den Gospel von Lord Chaitanya Mahaprabhu und Lord Krishna mit verdoppelter Stärke. Es ist immer schwierig, Schwierigkeiten tauchen auf. Lila Schugold, was ist heute los mit dir? Ein bisschen müde. Das kann vorkommen. Du musst da irgendwie dich, es ist so enttäuschend, wenn jemand, hast du es mal erlebt, wie du sagst was und plötzlich schläft dein Gegenüber ein. Das ist eine Zumutung. Nicht? Du kannst dich dann ja in entscheidenden Momenten aufstellen oder an ein Pianokonzert denken oder irgendwie dich ablenken. Lenken, aber nicht einschlafen, bitte. So, gut, jetzt kommen wir hoffentlich zu einem anderen Thema. Yes, Prabhupada spricht dazu, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein sollte sich mit verdoppelter Kraft verbreiten, indem Männer wie auch Frauen im Predigen beschäftigt werden. Nun, das, was in einer Bewegung wie der unseren, wo Männer und Frauen nicht zusammenleben, um Sinnbefriedigung zu haben miteinander, das Leben manchmal ein wenig erschwert ist, dass eine Dualität aufkommt, dass wir Unterschiede sehen. Und somit ein materielles Bewusstsein aufsteigt, wo entweder die beiden Geschlechter nicht richtig miteinander umgehen und sich materielle Anhaftungen bilden, oder aus Angst davor die beiden Geschlechter zu sehr auseinandergehen, dass eine andere Art von Spannung unter ihnen entsteht, nämlich die Spannung des Unbehagens und vielleicht auch des Aufeinander miteinander Unzufriedenseins. Nun, in der Essenz bedeutet diese Dualität, die entweder zur Anhaftung führt oder zur Ablehnung, dass wir vergessen, dass wir Teile und Teile Krishnas sind. Wir wollen getrennt von ihm genießen und uns deswegen als der Kontrollierer aufführen. Diese Neigung, getrennt von Krishna zu genießen und der Kontrollierende zu sein, gipfelt letztendlich in den sexuellen Wünschen. Doch eins muss uns klar sein, so wie wir in diese Dualität hineinfallen, entweder, und ich möchte hier die Matajis bitten, das, was ich sage, bezieht sich auch auf euch, ihr müsst nur die Vokabeln umkehren und dann habt ihr die gleiche Instruktion, nämlich wie ihr euch Männern gegenüber zu verhalten habt, Vaishnavas gegenüber. Nun, wenn immer, wie ich schon sagte, diese Dualität auftritt, dann ist irgendwie ein getrenntes das Gefühl vorherrschend, dass man getrennt von Krishna ist, dass man selber dasteht, isoliert und plötzlich ein Gegenüber hat im anderen Geschlecht und da dann ein Spannungsverhältnis auftritt. Diese Spannung, ob sie nun positiv ist oder negativ, ist gleichbedeutend mit materiellem Bewusstsein. Um Krishna bewusst zu werden, müssen wir über diese Dualität hinwegkommen. Wir müssen fixiert sein in unser Bewusstsein, dass wir alle Teil und Teilchen von Krishna sind und dass es um seine Freude geht und nicht um unsere Freude. Und somit ist es die erste Pflicht eines Gottgeweihten, sexuelle Wünsche, die entweder zur Anhaftung oder zur Ablehnung führen, zu vergessen oder zu transzendieren. Gestern habe ich gelesen, solange man noch einen materiellen Wunsch hat, kann man nicht den Kreislauf von Geburt und Tod überwinden. Und von allen materiellen Wünschen ist dieser Wunsch, das andere Geschlecht zu genießen, schließlich und letztendlich der stärkste und damit die Fesselung an den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Toten. Nun, um dieses fortwährende Bewusstsein zu haben, diese fortwährende Wachheit zu haben, muss man das Krishna-Bewusstsein sehr ernsthaft praktizieren und dabei auch durch manche Täler der Anhaftung oder Ablehnung hindurchgehen. Wir müssen letztendlich, um frei zu werden von der Dualität, die zur Ablehnung oder Anhaftung führt, die spirituelle Sicht entwickeln, was nur möglich ist durch die Entwicklung eines nice spirituellen Lebens, was sich in Chanten und in dem Hören über Krishna äußert. Prabhupada hat einmal gesagt, wenn jemand angehaftet ist an diese Dualität, sollte er Lila Sugar, bitte steh auf. Das kannst du einfach nicht machen, das ist zu unhöflich. Da sollte er das Krishna-Buch lesen, um eine Anziehung an Krishna zu entwickeln. Ich möchte an dieser Stelle euch einen Tipp geben. Wenn ihr in den Kapiteln des Krishna-Buches lest, dann empfiehlt es sich dazu noch, die aus dem 10. Kanto, der jetzt ja in der Übersetzung ins Englische vorliegt, zu lesen, denn da findet man viele sehr, sehr nice Einzelheiten über Krishna Lila. Nicht? Sehr nice, liebenswerte Einzelheiten, die einen sehr enthusiastisch machen. Ich möchte auch, wenn ich diese Serie von Vorlesungen fertig habe, lieber Vaishnava, das Verhalten zu sprechen, möchte ich jeden Abend eine Geschichte von Krishna erzählen, aus dem Krishna-Buch, mit allen Einzelheiten, die ich weiß. Und das hat sich über die Jahre, haben sich da schon einige angesammelt, aber es ist natürlich gar nichts im Vergleich zu dem Ozean von Einzelheiten, den es gibt über Krishnas Lila. So. Nun, wir können nur so unser Leben im Ashram führen, wenn wir es tatsächlich schaffen, von Anhaftung und Aversion und Ablehnung frei zu werden, indem wir beide, also mit verdoppelter Stärke, sowohl die Männer wie auch die Frauen, die Bewegung von Lord Chaitanya verbreiten. Denn hier in dieser Bewegung ist eigentlich die Lösung. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist mit seinen Gefährten als Panchatattva erschienen und hat weit die Türen für das Schatzhaus der Liebe zu Gott geöffnet und dabei bei der Verteilung nicht betrachtet, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, sondern jeden diesen Schatz der Liebe zu Gott verteilt. In dieser Predigerbewegung haben wir unbegrenzte Möglichkeiten, diese materiellen Anhaftung zu überwinden und eine transzendentale Verwirklichung von Krishna zu entwickeln. Das merkt der Sankirtan-Devoti, der auf der Straße mit vielen Menschen zu tun hat, Männer wie Frauen, die alle in dieser Dualität leben und groß geworden sind und ihn versuchen vielleicht sogar zu beirren und abzulenken von seiner Buchverteilung. Also manches Mal ist es mir geschehen, dass mich Frauen einfach eingeladen haben zu sich nach Hause und ich habe gedacht, ja, die nimmt bestimmt ein Set mit und bin dann hingegangen und dann merkte ich plötzlich, dass das eine ganz merkwürdige Atmosphäre war und ich gesagt, also so einer bin ich nun wirklich nicht und bin schnell rausgelaufen. Nicht? So. Um uns also jetzt, natürlich müssen wir uns schützen, wie wir uns gegenseitig sozusagen begegnen. Denn wir sind noch immer auf der Ebene, wo wir noch nicht völlig verwirklicht haben, dass wir nicht der Körper sind und dass Krishna der Schönste ist. Das ist noch nicht unsere, oder der Anziehendste, sagen wir mal so, das ist besser, der Anziehendste ist. So, deswegen sind in dem Verhalten, was wir uns gegenüber an den Tag legen, ein paar Vorsichtsregeln drin, die uns helfen sollen, auf diese Ebene zu kommen. Zum Beispiel, da habe ich schon darüber gesprochen, der Mann redet die Frauen als Mataji an. Die Frau wiederum spricht die Männer mit Prabhu an. Prabhu heißt so viel wie Meister. Und so hat man schon in der Art der Anrede eine richtige Haltung, die sich dann in dem gegenseitigen Miteinander und dem Service hilfreich zwischen die lustvollen Wünsche schiebt. Und wenn wir die Frauen nun als Mütter betrachten, dann sollten wir reserviert ihnen gegenüber sein. Wir sollten nicht, oder die Vaishnavas im männlichen Körpern, sollten nicht zu viel mit ihnen zusammen, also nicht zusammengluchsen und so weiter miteinander sprechen. Denn es ist einfach so, dass in uns allen, dass wir alle noch von Karma Esha, von Lust überdeckt sind. Und wenn Männer und Frauen zu eng miteinander verkehren, springt praktisch das Feuer der Lust über, wie von einem brennenden Baum ein Feuer auf einen nächsten, noch trockenen Baum springt und den trockenen Baum, wie soll ich mich ausdrücken, entfacht. Deswegen ist es selbst in Haushälterkreisen nicht üblich, dass Männer und Frauen zusammen im gleichen Raum schlafen. Denn dann springt möglicherweise ein Funken über und dann ist das Ergebnis schon wieder ein Kind und das wird dann zu viel. Nicht? So, dadurch, dass wir in einer respektvollen Distanz voneinander treten und nur auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins miteinander verkehren, das heißt auf der Ebene des hingebungsvollen Dienstes, können wir also etwas, wie soll ich mich ausdrücken, können wir Ruhe kriegen in den Ashram. Das ist sehr wichtig, dass wir dabei jedoch auf immer einer respektvollen Ebene bleiben. So wie wir nicht respektvoll sind zueinander und sich vielleicht aufgrund dieser etwas distanzierten Verhältnis, was nur durch den hingebungsvollen Dienst oder auf der spirituellen Ebene zusammengeführt wird. Da ist die Gefahr, dass wir Westler sofort eine beleidigende Haltung annehmen. Das ist bei uns eine große Gefahr, weil wir von vornherein nicht mit spiritueller Sicht groß geworden sind. So kommt es deswegen manchmal auf, dass die Brahmacharis mit eher respektlosen Worten über die Matajis sprechen und umgekehrt die Matajis alle möglichen Gerüchte in die Welt setzen oder miteinander auf eine Weise sprechen über Männer, so dass sie auch sich in eine respektlose Haltung machen. Das ist ganz schlimm, das ist das Schlimmste, was es gibt für den spirituellen Fortschritt, weil es Vergehen sind und Krishna diese Vergehen nicht dulden wird. Wir haben immer wieder gesehen, dass die, man nennt sie Macho-Brahmacharis, die so wie Rambo, Stallone oder wie diese Kanaille heißt, so männlich erscheinen und so, ach, Frauen und so weiter, einfach total kindisch im Grunde genommen. Es ist nun mal die Realität, dass es ungefähr die Hälfte der Seelen in weiblichen Körpern gibt. Das ist also, dass diese richtig, wie soll ich mich ausdrücken, bewegt und agitiert sind, als sozusagen Reaktion auf dieses Vergehen, was sie den Matajis gegenüber machen, werden die meistens völlig gefesselte Grihastas, nicht? Die an Händen, Beinen, Nasen und Ohren da vertaut sozusagen und verstrickt auf dem Boden sitzen und nur manchmal noch ein hilfloses Stöhnen aus ihrem Munde sich heraus. Sonst müssen sie die ganze Zeit arbeiten, von morgens bis abends, um die Windeln zu besorgen. Nicht? Das ist das Ergebnis auf dieses frivolische Verhalten Matajis gegenüber. Und manchmal für die Frauen, die sehr hässlich über Männer reden, die werden dann als Reaktion, habe ich oft gesehen, überhaupt nicht verheiratet und leiden dann auf diese Weise. Die wünschen sich das im Grunde, aber es kommt einfach nicht zustande, weil sie zu viel Vergehen gemacht haben. So, auf irgendeine Weise, es braucht jetzt nicht in diesen beiden genannten Weisen, müssen diejenigen, die schlecht über die Devotees sprechen oder auch sich schlecht gegenüber ihnen verhalten, die Reaktion auf ihr Vaishnava-Apparada ernten und darunter leiden. So, also, darf ich das nochmal zusammenfassen? Unser Feind bei dem gegenseitigen, im Leben des Vaishnavas mit Frauen zusammen, ist die Dualität. Diese Dualität, dass wir Männer und Frauen getrennt voneinander sehen, kommt deswegen, weil wir die spirituelle Sicht verloren haben und nicht mehr die spirituellen Seelen sehen, die als Teil Krishnas verbunden sind, sondern vielmehr materielle Körper. Und in diese Sicht, wo man materielle Körper sieht, kommt plötzlich der Wunsch auf, zu kontrollieren und dann schließlich Sexualität zu genießen. Es ist essentiell in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, dass Männer und Frauen getrennt voneinander leben, sodass diese, sodass keine Lust aufsteigt und irgendwie der Grundfeind des materiellen Daseins überspringt. Dazu ist es aber wichtig, dass diese Trennung nicht dazu führt, dass man sich dass man Krishna vergisst und entweder gegeneinander spricht und sich schlecht verhält, sondern und sich dann ausbeutet. Ich möchte jetzt kurz vom Prabhupada dazu noch etwas lesen. In den Unterweisungen von Lord Kapila wird erklärt, dass nicht nur die Frau das Tor zur Hölle für den Mann ist, sondern dass der Mann auch das Tor zur Hölle für die Frau ist. Es ist eine Frage der Anhaftung. Ein Mann wird angehaftet an eine Frau, weil die Frau ihm Dienst darbringt, weil sie sehr schön ist und viele Vorteile hat, viele Prädikate hat. Und in ähnlicher Weise wird eine Frau angehaftet an einen Mann, weil er ihr einen schönen Platz zum Leben gibt, Ornamente, Kleidungsstücke und Kinder. Solange beide aneinander angehaftet sind, nur um solch materiellen Genuss zu haben, ist die Frau gefährlich für den Mann und der Mann auch gefährlich für die Frau. Doch wenn die Anhaftung auf Krishna übertragen wird, werden beide von ihnen Krishna bewusst, und wenn sie verheiratet sein sollten, wird diese Heirat sehr nice werden, sehr schön werden. So, Prabhupada hat jetzt für das Tempelleben ein paar spezifische Richtungslinien gegeben, die ich hier vorlesen möchte. Die Frauen, einmal hat sich Gagamuni war auf der Seite, wo sich wirklich sehr gegen Frauen ausgerichtet hat. Der hatte einmal eine Vorlesung gegeben im Schloss Rettershof. Da wären die heutigen Matas alle auf die Barrikaden genommen, hätten sich einen Doti genommen und darauf geschrieben, raus mit ihm, und wären dann protestierend durch den Tempel gelaufen. Nicht? Ja. So, Prabhupada schreibt diesen Devotee, der dann auch als Reaktion prompt in Weiß landete, nicht? Und jetzt irgendwo gefesselt ist. Was nun die Störung, die du in den Frauen siehst, betrifft, sie sind auch Lebewesen. Sie sind auch zu Krishna gekommen. Wir können sie also nicht bewusst ablehnen. Wenn unsere männlichen Männer, die Brahmacharis und Sannyasis, stetig werden im Krishna-Bewusstsein, gibt es kein Problem. Es ist die Pflicht der männlichen Mitglieder, sehr stetig und vorsichtig zu sein. Das kann getan werden, indem man regelmäßig chantet, wie Haridas Thakur es tat. So, wenn also Männer oder Frauen Schwierigkeiten kriegen, setzt euch hin und chantet regelmäßig, wie Haridas Thakur es tat. Dann, bitte führe deine unschuldigen Gottschwestern, die zu uns gekommen sind, um Zuflucht zu suchen. Mädchen sind angreifbarer durch die feineren Angriffe von Maya. Boys, also Jungen, sind ein bisschen stärker. Mridla, Nini, Yadurani und andere Mädchen, die qualifiziert, gut aussehend, intelligent, gebildet und beschäftigt und immer ernsthaft beschäftigt sind im Krishna-Bewusstsein, sollten immer beschützt werden von dem Angriff Mayas. Das heißt, wir sollten unseren Gottschwestern, wenn sie mal ihre femininen 5 Minuten haben, helfen, dass sie damit fertig werden. Diesem Geist, dem Frauengeist, der manchmal ein bisschen, naja. Jetzt noch ein weiterer Brief an Gagamuni. Man muss es immer sehen, an wen die Person, an wen das geschrieben worden ist. Das war also dieser, der so ein bisschen, naja, so war, nicht? Mayas anziehendster Aspekt ist Frauen und Geld. Wir Krishna-bewusste Menschen müssen uns mit Frauen und Geld abgeben, während wir predigen. Und die einzige prophylaktische, das einzige prophylaktische Verhalten, wisst ihr, was Prophylaxis ist? Vorbeugung, nicht? Das einzige prophylaktische Verhalten, um uns zu retten, ist, weder Frauen noch Geld für Sinnbefriedigung anzusehen. Dann werden wir stark genug bleiben. Materialistische Menschen nehmen alles an für Sinnenbefriedigung und Krishna-bewusste Menschen nehmen alles an für Krishnas Zufriedenstellung. Es gibt keinen Fehler in den Frauen und in Geld. Was jedoch Schwierigkeiten macht, ist das fehlerhafte Gebrauch oder die fehlerhafte Einstellung. Nämlich sie für Sinnenbefriedigung zu benutzen. Dann ein Brief an Ekayani. Wer hat diese Dinge gesagt, dass Frauen nicht Japa im Tempel chanten könnten, dass sie keine Artik darbringen können und so viele andere Dinge? Wenn die Brahmacharis agitiert werden, dann sollen sie in den Wald gehen. Ich habe niemals diese Dinge angeordnet. Die Brahmacharis Wenn sie, die Brahmacharis, nicht in der Gegenwart der Frauen im Tempel sein können, dann sollen sie in den Wald gehen und nicht in New York City bleiben. Denn New York ist voll mit Frauen. Wie kann man es also vermeiden, sie zu sehen? Das Beste ist, nochmal ganz deutlich, das Beste, sie gehen in den Wald, damit sie keine Frauen sehen, wenn sie so leicht agitiert werden. Aber dann wird auch niemand die Brahmacharis sehen. Und wie soll dann unser Predigen weitergehen? Nicht? Also da sind die... mit anderen Worten, Prabhupada hat von seinen Schülern und Schülerinnen erwartet, dass sie auf die Ebene der Reife kommen, der spirituellen Reife, wo sie eine spirituelle Sicht entwickeln. Und er war gestört, wenn immer die Devotees aus Unreife das nicht taten. So, das war das erste Thema, was wir heute genommen haben. Das Verhalten, oh ja, ein letzter Punkt, der noch wichtig ist. Die Matajis müssen es lernen, sich zu verhalten. Ich habe gerade ein etwas gelesen im Prabhupads Buch, Büchern. Ich muss mal ganz kurz die Erinnerungsschublade aufziehen und das Juwel jetzt rausholt, um es euch in eure staunenden Hände zu legen. Richtig. Die Stärke von Frauen liegt darin, keusch zu sein. Wenn die Frauen keusch werden wie Sita, werden sie dadurch stark werden wie Sita. Was ist mit Keuschheit gemeint? Ich glaube, heutzutage kann sich keiner mehr mit diesem altdeutschen Wort etwas anfangen. Ich bin auch nicht so gut in diesem Wort, ich kenne das auch nicht so gut, aber ich weiß, was Krishna in der Bhagavad Gita sagt über die Eigenschaften von Frauen. Wir können ja da kurz nachblättern und dann haben wir die genaue Definition. Und zwar war das meines Wissens im 10. Kapitel, wer weiß, wo es war. 10. Kapitel. Wo soll ich nachgucken? Frauen. Gut. Frauen als gute Eigenschaften der Frauen als Repräsentation Krishnas. Hier. Jetzt wollen wir unsere Matas mit der Stärke ausrüsten. 10.34. Wenn ihr stark werden möchtet, dann müsst ihr diese Eigenschaften entwickeln. Denn dann ist Krishna in eurem Verhalten repräsentiert. Unter den Frauen bin ich Ruhm. Ruhm im Krishna-Bewusstsein sollte man durch Hingabe und durch Predigen erwerben. Nicht indem man einen Stabhochsprung im Tempelvorraum macht und zeigt, wie hoch man springt oder irgendwas. Dann Glück. Die Matajis sollten glücklich und zufrieden sein. Dann eine erlesene Sprache, nicht eine grobe Sprache, ein gutes Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. Von Keuschheit steht hier nichts drin. Aber das ist in dem Kapitel von, also das ist in diesem Wort von, sag doch mal schnell, von Prabhupada drin, der geschrieben hat, dann werden die Frauen stark wie Sita. Sie sollten ein bisschen zurückhaltend werden. In der westlichen Zivilisation ist es so, dass Frauen sich immer in den Vordergrund spielen. Das ist ein Trick der Lust. Lustvolle Männer, die wollen gerne Frauen, die sehr aggressiv sind oder sehr nach vorne preschen, sehen. Denn dann können sie die leichter ausbeuten für Sinnenbefriedigung. Nicht? Das ist, irgendwie sind die Frauen alle so trainiert worden, dass sie fürchterliches Wert legen auf das Äußerliche mit Lippenstiften und wie nennt sich das, Augenbrauen stiften und Stirn stiften und alles Mögliche, sich immer versuchen, besser hinzustellen. Da gibt es diese Torturen unter den Frauen, wo die sich die Haut einmal im Monat abbrennen lassen, damit so junge, zarte Haut wieder wächst. Nicht? Das gibt es. Ihr lacht. Das gibt es tatsächlich. Das ist, tut man sich so Gesichtsmasken rauf und dann frisst das mit Säure die ganze Haut ab. Und dann wächst da rosige Haut. Das ist ganz weit verbreitet. Das wird verschwiegen, aber das wird weit verbreitet. Ich kenne viele, die das machen. So, das ist einfach so leidvoll. Wenn man sieht, was die Männer mit den armen Geschöpfen gemacht haben, die unschuldig ihnen einfach folgen, sich einfach so immer herauszuputzen und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen für alles. Und dann auf jedem Fiat, da wird ein einfacher Fiat, zu Deutsch gesagt, ein Gokomobil verkauft und dann wird an der Reklame eine nackte Frau erstmal auf den Kühlerhaube gesetzt, damit das sich überhaupt verkauft, nicht? So wird es einfach so unmöglich, wie die heutige Zeit in dieser Beziehung denkt, dass man da einfach nur den Kopf schütteln kann und zum nächsten Thema übergehen kann. Nämlich, wie kann man Vaishnava Aparadas vermeiden und gut über Vaishnava sprechen. Yes. So, zunächst einmal, Vaishnavas sollten, also im Krishna-Bewusstsein ist jeder sehr wichtig und die Aktivitäten von Krishna sind segensreich für alle Lebewesen. Oh, sorry. Im Krishna-Bewusstsein ist jeder Einzelne sehr wichtig, denn die Aktivitäten eines Gottgeweihten sind segensreich für alle Lebewesen. Im Hari-Bhakti-Vilas heißt es, dass ein geweihter Haris seltener ist, sehr selten ist im Zeitalter des Kalis. Die Position eines Gottgeweihten ist vortrefflicher als die Position von Lord Brahma und Lord Rudra. Wenn am Todesbett ein Gottgeweihter gegenwärtig ist, dann erhebt dies selbst den Töter eines Brahmanas, sodass er in den spirituellen Himmel gehen kann. Nicht? Wenn ein Hundeesser Lila Shuka ein Vaishnava wird, wird er erhobener als ein Brahmana. Und wenn ein Sannyasi keine Hingabe an Vishnu hat, dann wird er als degradierter als ein Hundeesser angesehen. So ist das. Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Selbst zur Zeit, wenn das gesamte Universum vernichtet wird, fallen die geweihten Vishnus nicht herunter, weil Srihari sie beschützt. Er ist unfehlbar, alldurchdringend und unerschöpft. Deswegen ist es nicht nötig, sich um einen Devotee angsterfüllte Gedanken zu machen. Ein Gottgeweihter nun wird daran erkannt, dass er niemanden in Schwierigkeiten bringt. Diejenigen, die die höchste Persönlichkeit Gottes verehren, sind die besten von allen Menschen. Niemand ist besser als sie in den drei Welten. So, hier seht ihr, wie die Gottgeweihten gepriesen werden und gelobt werden. Es heißt sogar, dass Vaishnavas aufzusuchen wichtiger ist, als einen heiligen Pilgerort aufzusuchen. Denn die Vaishnavas sind besser als die Pilgerorte, weil sie Menschen sofort läutern können. Und Krishna selber sagt, lobpreist die Gottgeweihten, indem er sagt, dass solche, die sagen, die von sich sagen, sie seien seine Devotees, in Wirklichkeit nicht meine Devotees sind. Krishna spricht. Diejenigen, die Devotees von meinen Devotees sind, das sind die wirklichen Devotees. So, ein Gottgeweihter trägt Krishna in seinem Herzen. Warum? Weil sie hingegeben sind zu Krishna, frei von Anhaftung und Ablehnung, Neid und Stolz und Krishnas Herrlichkeiten die ganze Zeit singen. Das ist sehr wichtig für ein Devotee, immer Krishnas Herrlichkeiten zu singen. Sie bringen niemanden in Schwierigkeiten. Sie sind immer damit beschäftigt, meine Devotees zu verehren und begierig über mich zu hören. Sie sind diejenigen, die mich in ihren Herzen tragen. So. Nun, wenn wir in die Gemeinschaft von Vaishnavas gehen, sehen wir nicht immer die Vaishnavas mit solchen, auf solche fantastische Art und Weise. Wir sehen Fehler. Ach, ist der aber exzentrisch. Der macht das und das. Nicht? Also, ich weiß, hier in unserem Berliner Tempel haben wir fast nur spezielle Devotees, die sehr herausragende Eigenschaften haben. Nicht? Ich habe einmal gehört in Heidelberg, wie die Heidelberger Devotees über die Berliner Devotees sprechen mit liebevollen Worten, die voller Zuneigung gefüllt sind, wo sie sich aber bewusst sind über die speziellen Neigungen, die Eigenschaften dieser Devotees. Wir haben hier die größten Devotees, aber auch die außergewöhnlichsten Devotees in unserem Berliner Tempel. Das macht das Leben ja so interessant hier. So, wenn wir also miteinander Gemeinschaft pflegen, ist es wichtig, dass wir diese außergewöhnlichen Eigenschaften, dass die nicht zu Spannungen und Schwierigkeiten führen. Deswegen hat Srila Prabhupada einmal geschrieben an einen Devotee, ein Gottgeweihter bedeutet, dass er alle möglichen Unannehmlichkeiten und Launen der materiellen Natur toleriert. Und weil er so sehr in den Dienst zu Krishna vertieft ist, wird er niemals zornig oder fühlt sich beleidigt, wenn andere wird niemals zornig auf andere oder fühlt sich durch andere beleidigt oder findet auch solch ein Gottgeweihter findet keinen Fehler. Er ist immer beschäftigt im Dienste Krishnas. Devotees bedeutet sehr liberal und sehr gütig zu jedem zu sein. Immer ein Gentleman, entschuldigt, unter allen Lebensumständen. Nun, wenn wir aber mit Devotees zusammenleben, scheint sich doch, das wollte ich eben sagen, manchmal ein berechtigter Grund zur Kritik aufzutun. Doch hier wird es jetzt interessant. Sollte man dann einfach schweigen und nichts sagen, aushalten, während man denkt, das Schiff sinkt? Oder was soll man tun? Nun, der wichtigste Punkt ist, es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Korrigieren. Ein Devotee weiß, dass er sein Herz völlig verunreinigt, wenn er einen Vaishnava kritisiert und dass dies seinen spirituellen Fortschritt behindert. Trotzdem muss ja ein Devotee, muss manches korrigiert werden. Jetzt ergibt sich also die Frage, wie kann man Devotees korrigieren oder wie kann man da Korrekturen einbringen? Zunächst einmal müssen wir dazu verstehen, wie sich die Devotee-Gemeinschaft organisiert. Ich hatte das schon aufgeführt in einem Stichwort. Die Devotee-Gemeinschaft ist in gewisser Weise hierarchisch. Ist das das Wort? Hierarchisch organisiert. Jedoch ist die Hierarchie nicht durch Macht oder durch Position gegeben, sondern durch spirituellen Fortschritt. So sollte es sein. Wir sind der Meinung in der Bewegung für Krishna Bewusstsein, dass diejenigen, die eine größere spirituelle Sicht haben, diejenigen, die nicht eine so große spirituelle Sicht haben, anleiten. Deswegen haben wir in der Bewegung für Krishna Bewusstsein zwei Arten von Hierarchien sozusagen. Die Hierarchien ist, ich weiß, es ist das Wort, was man am allerwenigsten gerne hört, nicht? Sagen wir die Aufbau, Ich meine, das ist eigentlich das. Ist eigentlich das. Bloß das Wort ist so vorbelastet. Anyway, da gibt es einmal die Organisatoren, Tempelpräsidenten, Tempelcommander und so weiter. Das sind nicht immer die allerfortgeschrittensten Devotees. Es braucht nicht immer zu sein, dass das die allerfortgeschrittensten Devotees sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass, also in unserem Fall in Berliner Tempel, und da haben wir sicherlich die fortgeschrittensten Devotees als Tempelcommander und Tempelpräsident und was haben wir noch, Küchenchef und so weiter. Aber das ist nicht unbedingt das einzige Kriterium, nach dem die ausgewählt werden. Manche hat gute Talente, etwas zu managen und hat da Erfahrung und deswegen wird er wohl eingesetzt. Aber über dieser Hierarchie sozusagen gibt es die eigentliche, nämlich die, die nach spirituellen Fortschritt gerichtet werden. Dann gibt es die älteren Devotees, denen letztendlich auch die Tempelcommander und die Tempelpräsidenten unterstehen. Denn unser eigentlicher Sinn, unsere eigentliche Realität ist spiritueller Fortschritt. Deswegen ist es so eingerichtet, dass zum Beispiel in der Varnashram-Gesellschaft die Sannyasis die spirituellen Meister von jedem sind und sich denen wird dieser Stand verliehen, weil es angenommen wird, oder weil sie die fortgeschrittensten Devotees sind. Sonst würde man ihnen das nicht verleihen, weil die anderen Gruppierungen, auch Brahmanas und so weiter, von ihnen angeleitet werden. Beiden Schienen kann Korrigierung eintreten, indem die älteren Devotees, die weiter fortgeschrittenen Devotees, die Junioren, sagt man das? Ja, die Senioren, die Junioren korrigieren. Wenn ein Junior, ein Jüngerer, etwas auszusetzen hat an einer Autorität, die ihm vorgestellt ist und etwas sieht, sollte er zu der nächsthöheren Autorität gehen. Entweder der Management nächsthöheren Autorität, dass man zum Tempelpräsidenten sagt, oh mein Tempelcommander oder mein Tempelkoch, der macht das nicht richtig. Der Tempelkoch serviert jetzt schon seit einer Woche nur Wasser mit Haferflocken. Da ist eine leichte Kritik, möchte ich anbringen. Nicht? Dann sollte man zu der nächsthöheren Autorität gehen. Es ist nicht so gut und wird eine Störung schaffen, wenn ein Junior, ich nehme einfach jetzt diese Worte mal so, wie sie sind, ein Jüngerer, einfach anfängt, direkt den zu kritisieren. Weil unsere Bewegung von vornherein nicht so ausgesetzt ist oder angelegt ist. Sie ist so angelegt, dass die Jüngeren immer von den Älteren hören. So ist das nun mal eingerichtet. Und das ergibt sich dadurch, weil die Älteren mehr spirituellen Fortschritt haben, die Senioren. Das ist sehr, sehr wichtig und kann uns sehr helfen. Mit anderen Worten, es wird gewünscht, dass irgendwelche Fehler, die auftreten, das ist ja kein Problem, ich meine, es wird ja auftreten in einer fehlerhaften Welt, es ist gewünscht, dass das korrigiert wird. Es ist auch gewünscht, dass die Junioren sagen, wenn ihnen der Schuh drückt. Nur sollten sie nicht direkt zu dem gehen, mit dem sie das Problem haben, weil meistens so nicht diese Probleme gelöst werden. Denn unser Verständnis, unser was in jedem Einzelnen von uns drin ist, ist, man hört lieber von Älteren, weil man weiß, die können einem wirklich helfen und korrigieren. Wenn mir zum Beispiel ein Devotee sagen würde, Satchinandan Swami, ich möchte es jetzt mal ganz direkt machen, weil ich weiß, wir haben viele kritische Geister unter uns und so weiter. Und ich weiß, dass in Ostberlin diese Dinge sehr ausführlich diskutiert werden. Wir haben hier zwei Mitglieder des Ostberliner Tempels. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, Satchinandan Swami, du sprichst zu hart in deinen Vorlesungen. Angenommen, das würde mir jetzt Lila Shukra Prabhu sagen. Oder Michael oder irgendwie. Das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht? Dann würde ich sofort denken, der Devotee, würde ich sehen, wer ist das, der mir das sagt? Und wenn ich sehen würde, es ist ein jüngerer Devotee, würde ich sagen, es würde mir schwer fallen, das so direkt anzunehmen, weil ich etwas ganz Bestimmtes beabsichtige damit. Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, soll ich manchmal solche Beispiele geben oder nicht? Soll ich so direkt auf die Zuhörer zugehen oder soll ich lieber das mit in einer vornehmen Distanz machen? Und ich bin nach lang hin und her, nach vielen Fragen bei älteren Devotees dazu gekommen, manchmal diesen Stil zu wählen. Also ich habe dafür ungefähr, ich würde sagen, 5 Hauptgründe, das zu machen. Und denke, dass ich damit der Zuhörerschaft helfen kann, von der Oberflächlichkeit in die Tiefe zu kommen. Etwas, was sehr wichtig ist. Als Shraddhadhana, wenn ich dieses absolute Vertrauen in Krishna finde, und dazu heißt Tiefe, der hat keine Chance auf den Pfad des hingebungsvollen Dienstes. So, also, wenn mir das jetzt irgendjemand sagt, der jüngere Natur ist, würde ich Schwierigkeiten haben, das anzunehmen. Wenn es aber ein älterer Devotee, der meine Gründe kennt, sagt, du siehst das nicht richtig, das ist hier nicht so richtig, und mir das erklärt, würde ich mich gerne korrigieren lassen, weil ich weiß, da mache ich es noch richtiger, wenn ich ihm folge. Ich will es ja eigentlich nur richtig machen. Versteht ihr den Punkt? So will ich jetzt mal nur sagen, so fühl ich im Krishna-Bewusstsein, und weil so die ganze Zeit so gepredigt wird, so die, wie soll ich mich ausdrücken, die Menschen, die Gottgeweihten so angeleitet werden, aus diesem Grunde fühlt sich jeder mehr oder weniger so. Es fällt uns einfach leichter, von älteren Devotees zu hören und durch ältere Devotees inspiriert zu werden im Krishna-Bewusstsein, als dass wir von jüngeren Devotees hören. So ist das angelegt bei uns. Nicht? Deswegen, wenn es etwas auszusetzen geht, sollte man hingehen, ohne zu übertreiben und ohne Motive mit einem älteren Devotee sprechen, und der wird dann den korrigieren, falls es was zu korrigieren gibt. Vielleicht sehen wir das ja nur aufgrund unseres falschen Egos so. Nicht? Nun, ein zweites, um einen Gottgeweihten zu korrigieren, müssen wir neidlos sein. Das erklärt sich von selbst. Drittens, um einen Devotee zu korrigieren, müssen wir den Wunsch haben, diesem Devotee praktisch zu helfen in seinem Krishna-Bewusstsein. Viertens, das habe ich schon in Punkt 1 gemacht. Es tut mir leid, ich habe mich hier nicht sehr gut vorbereitet auf diese Vorlesung, deswegen geht manches ein bisschen drunter und drüber, also in der Reihenfolge. Hier ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn jetzt die Korrektion, wir können aber einen Gottgeweihten korrigieren, auch einen, der älter ist als wir, wenn er von sich aus kommt und sagt, mache ich irgendwas verkehrt? Ihr schlaft alle ein. Macht ihr irgendwas verkehrt? Spreche ich nicht packend genug? Zum Beispiel. Oder so. Nicht? Wenn also der Gottgeweihte selber zu euch kommt und euch fragt, mache ich irgendwas verkehrt? Oder was meinst du? Dann könnte man ihn korrigieren. Sonst nicht. Sonst geht man zu dem Älteren. Aber auch da müssen wir sehr vorsichtig sein. Einmal hat Sanatan Goswami Jagadananda gefragt, was soll ich tun? Jagadananda war weitaus jünger als Sanatan Goswami. Und Jagadananda hat gesagt, geh doch einfach nach Vrindavan. Und da ist Lord Chaitanya, hat davon gehört und ist dann zu Jagadananda gesagt und hat gesagt, du hast es gewagt, Sanatan Goswami eine Unterweisung zu geben? Kommst du dir ein bisschen merkwürdig vor? Hat ihn stark kritisiert dafür. Sehr stark kritisiert. Also Jagadananda, Jagadananda ist eine sehr spezielle Person im Chaitanya-Lieder, durch den uns viele Unterweisungen erteilt werden. Es ist nicht gut, wenn ein jüngerer Devotee einen älteren hinrichte, weil der Jüngere hat einfach nicht die Sicht des älteren Devotees. Warum macht er das? Devotees sind, besonders ältere Devotees, sind sehr, sehr schwierig zu verstehen für einen jüngeren Devotee. Weil die haben Verwirklichung und die haben Dinge gesehen, Dinge erlebt, die haben eine Beziehung zu Krishna, die man sich nicht vorstellen kann. Also mir ist das manchmal in meiner sehr stürmischen Devotee-Karriere so gegangen, dass ich plötzlich gesehen habe, Mensch, ich sage da etwas über einen Devotee, der so angehaftet ist an Krishna, der Dinge tut, die ich nie tun kann, weil ich gar nicht so viel angehaftet bin an Krishna. Nun, der Gottgeweihte, der einen anderen korrigiert, zum Beispiel, wenn wir einen Jüngeren korrigieren, das ist ja was, wir müssen wir auch selber praktizieren, was wir predigen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Nun, wie kann man jemandem helfen, den man korrigieren möchte? Zunächst einmal kann man ihn durch sein persönliches Beispiel und durch seine gute Gemeinschaft korrigieren. Nicht manchmal, wenn Streit, nun gute Gemeinschaft heißt, wenn Streit unter jüngeren Devotees aufkommt, das sieht man ja manchmal, dann benutzt so der eine den sozusagen so Keulen. Prabhupada hat gesagt, und dann haut er ihm unwirscht eins mit der Prabhupada-Keule über den Schädel, nicht? Oder der hat gesagt, nicht? Und dann, püha, und du denkst das nicht so und erwartet denn, dass der andere das befolgt, was er ihm da mit der Prabhupada-Keule oder der Guru-Keule vorgesetzt hat, nicht? Das ist sehr oft die Praxis unter jüngeren Devotees. Also jedes Mal, wenn ich das durch die verschlossene Tür höre, dann muss ich wirklich lachen. So wird nichts, aber auch gar nichts verändert. Man muss durch persönliches Beispiel der Demut und auch dadurch, dass man seine Gemeinschaft gibt, mit anderen Gemeinschaft pflegt und ihn sich nicht abkehrt von ihnen und sich arrogant von ihnen abwendet. Dann sollte man den Devotee, der etwas falsch macht, inspirieren, zu einem fortgeschrittenen Devotee zu gehen. Geh doch mal zu so und so. Der hat mir auch mal geholfen in einer schwierigen Situation. Und frag ihn um seinen Rat. So und so ist ein älterer Devotee. So und so hat viele praktische Tipps und so weiter. Dann. Nun, im Falle, das hatten wir auch schon anklingen lassen, wo eine Korrektion nötig erscheint. Ach, Krishna. Da sollte der Junior zum Senior gehen, sein Herz öffnen, fragen, ob er vielleicht was falsch sieht, und der Senior wird dann den anderen korrigieren. Harsche Worte und harsche Aktionen, also ruppige Worte und ruppige Aktionen, haben keinen Platz darin, einen ernsthaften Gottgeweihten zu korrigieren. Wir wollen die Unwissenheit im Herzen eines Gottgeweihten zerstören. Nicht den Gottgeweihten selber. Schön gesagt, nicht? Wir wollen die Unwissenheit im Herzen eines Gottgeweihten zerstören. Nicht den Gottgeweihten selber. Wenn nun uns jemand ernsthaft und ehrlich kritisiert, sollten wir dankbar sein und nicht aufgeregt. Negativ auf eine wohlbeabsichtigte Korrektion zu reagieren, ist eine Manifestation des falschen Egos. Actually, wir sollten von vornherein wissen in einer Vaishnava-Gesellschaft, ich mache viele Dinge falsch, muss ich falsch machen, weil ich eine bedingte Seele bin. Und je eher ich korrigiert werde von den barmherzigen Vaishnavas, die kein Blatt vom Mund nehmen, könnten es ja tun, desto besser. Wir sollten, actually, wenn wir korrigiert werden, darin eine Möglichkeit für uns sehen, Fortschritt zu machen. Denn jetzt hat uns jemand hingewiesen auf etwas, was viel schwieriger rauskommen würde, wenn wir warten würden und so warten würden, bis es nach und nach sich so uns einfach eines Tages so wehtut, dieser Fehler, den wir wiederholt machen, dass wir also vom Ostberliner Funkturm springen könnten. Der ist hoch genug, nicht? So, wir sollten dann einfach uns freuen. Jetzt hat mir das jemand gesagt. Jetzt weiß ich, warum ich immer so verkantet und verkehrt durch die Welt gehe. Jetzt kann ich dran arbeiten. Wir sollten froh sein. Diese Korrektion, die natürlich richtig geschieht, richtig geschehen muss, von nicht aus Neid oder so, sondern auch, wir sollten uns baden in den Worten dieser Korrektion. Nicht? Und denken, wow, jetzt endlich habe ich was, woran ich arbeiten kann. Endlich sagt mir jetzt jemand mal was. Seht mal, wir kommen manchmal mit falschen Voraussetzungen in die Gemeinschaft von Gottgeweihten. Wir wollen gut dastehen. Hast gut gemacht, drum wärst du auch nicht ausgelacht. Das ist, wie wir wollen. Stimmt's nicht? Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen, das ist ja natürlich, das ist nur menschlich. Wir wollen, dass uns jemand sagt, du bist meisterhaft. Schließlich sagt, wenn er schon Prabhu zu mir sagt, kann er gleich sagen, ich bin meisterhaft. Denken wir, das ist nur konsequent, so zu sprechen, nicht? Das ist der falsche Ansatz. So sollte keiner in die Bewegung für Krishna-Bewusstsein kommen. Jeder sollte in die Bewegung für Krishna-Bewusstsein kommen mit dem ernsthaften und seriösen Wunsch, dass er, wie soll ich mich ausdrücken, Prabhu, was ist denn? Mit dem ernsthaften Wunsch, dass er geläutert wird und gereinigt wird. Das ist, weswegen wir hier sind, nicht wegen anderen Dingen. Doch schön. Das ist doch ein schöner Punkt. Das finde ich ist der schönste Punkt heute. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter wird deswegen, wenn er korrigiert wird, das Ganze als eine Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu und Krishna und sein spirituellen Meister ansehen und sich nicht in das Steckenhaus seiner eigenen beleidigten Haltung hinein verbarrikadieren. Trotzdem, wenn man eine schwache Ader hat und immer böse reagiert, also immer aufschäumt, wenn man korrigiert wird, sollte man selber sein Leben so führen, dass man gar keinen Anlass gibt zur Korrektion. Nicht? Das ist dann der Tipp. Nun, ich möchte das Gesagte jetzt, um es noch ein wenig zu zementieren in dem Verständnis der Devotees, möchte ich das Ganze noch mit Prabhupada-Zitaten belegen. In deinem Brief da schreibt ein Gottgeweihter an Prabhupada. In deinem Brief findest du keinen Fehler an den anderen Gottgeweihten. Das heißt, du bist ein guter Vaishnava. Du findest keinen Fehler an anderen. Das ist die Qualifikation. Wir sollten uns ständig demütig und bescheiden, als demütig und bescheiden ansehen. Das musst du wissen. Wir müssen auch untereinander kooperieren, sonst werden die Leute denken, warum kämpft ihr immer miteinander? Ein Gottgeweihter hat ein ideales Verhalten. Jetzt ist da noch was aufgetreten. Ich habe eine Beschwerde von einem indischen Devoti in Mayapur, nämlich Prabharupa, das Brahmachari, gehört. Er sagte, er werde schlecht behandelt von unseren amerikanischen Devotees. Bitte geh der Sache auf den Grund und tu das Nötige. Ob nun indisch oder fremd, wer immer zu uns kommt, er sollte, er hat ja keine Obligation uns gegenüber. Unser einziger Band, mit dem wir zusammengehalten werden, ist Liebe zu Krishna, zu Gott. Es sollte unsere definitive Policy sein, dass niemand schlecht behandelt wird, sodass er dann weggeht. Wir verschütten eimerweise Blut, nur um eine Person zu kriegen. Jeder kommt zur Reformation. Also zur Besserung. Du kannst also nicht von jedem erwarten, dass er vollkommen ist. Vielmehr ist es unsere Pflicht, jeden so vollkommen wie möglich zu machen. Lasst uns also sorgsam in diesem Zusammenhang sein. Und dann etwas, was die neuen Bhaktas betrifft. also das Verhalten der älteren Devotees den neuen Bhaktas gegenüber. Ja, ein neuer mag manchmal daneben treten. Also, he may commit blunders. Mach so daneben gehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir zu ungeduldig mit ihm sein sollten. Sei es wie es will, Training bedeutet, dass der am Anfang nicht Bescheid weiß. Man sollte ihn also nice trainieren. Ein Vaishnava sollte demütiger sein als ein Grashalm. Wenn man also einen neuen trainiert, dann sollte man nicht agitiert durch ihn werden. Sei es wie es will, wir sind ja Prediger und wir können nicht erwarten, dass unsere Zuhörerschaft sofort Feuer und Flamme ist. Wenn jeder trainiert ist, wozu müssen wir denn überhaupt predigen? Gut, ich glaube, hier möchte ich enden, weil es doch viele Themen gab und viele Punkte. Ach, schade, dass es so konfus war, also so durcheinander. Ich muss mich deshalb mich da besser vorbereiten müssen. Anyway, das sind alles nur Probevorlesungen. Ich werde die nochmal überarbeiten und den nochmal besser geben in anderen Zusammenhängen. Gut. Drei Fragen! Juhu! Das bewege ich die Zuhörerschaft. So, jetzt müssen wir sehen, wer zuerst. Ich habe Sedi gesehen, dann habe ich Balabada Lila Schucker.
Was ist gut, wenn das jüngere Demotionale Stellung, also in den Service kommt, indem man unter Umständen mal entweder du wurdest, ja, so ich weiß nicht, vielleicht das falsche Wort, aber in gewisser Weise wie man hinsteht, vom Management her oder vom Service her, und sie halt mal auf etwas hinweisen muss?
Es gibt da zwei Arten von Hinweisen. Es gibt praktische Hinweise, die sie nicht wissen können. Also die du als derjenige, der verantwortlich ist, ihm geben musst. Zum Beispiel, wenn du das Auto startest, zieh die Handbremse raus vorher. Nicht? Das ist bei unserem Auto nicht eindeutig, wie man das... Das ist so komisch mit der Handbremse getan. Das können die nicht wissen. Nicht? Und so ist es auch, wenn wir Predigerprogramme geben und ich sozusagen als der übergeordnete Manager bin, dann sage ich zu allen Devotees, jetzt gehst du dahin, Vishnupad, jetzt setz dich dahin, jetzt du gehst dahin und wenn ich so mache, dann geht jeder auf die Bühne. Okay? Okay. Ne, das ist dann ein, da tue ich mich darin, die Votis gegenüber auf in einer organisatorischen Art und Weise verhalten. Ich gebe ihnen Tipps, nicht? Oder sage ihnen Dinge, was dann erwartet ist, was mein Service ist. Nicht, so hast du auch manchmal einen Service, wo es um Dinge geht, die sie nicht wissen können, Informationsdinge. Wenn es aber generelle Verhaltensweisen betrifft, dann muss es anders geregelt werden. Ich weiß zum Beispiel, in Zürich im Tempel gibt es einen Devotee, einen älteren Devotee, der gibt immer zu lange Vorlesungen. Das geht bis 10 Uhr. Nicht? Und dann können der Rest des Tempels nicht aktiv funktionieren. Jetzt solltest du nicht dahin gehen und dem Älteren die sagen, deine Vorlesung, nicht, sondern da solltest du über den Tempelpräsidenten gehen. Und wenn der nicht zurechtkommt, muss der über ältere Devotees gehen. Das Beispiel ist actually nicht so gut. Das gibt das nicht so wieder. Aber ich glaube, du hast verstanden. Es gibt organisatorische Dinge, wo es dein Bereich ist, zu sagen, bitte so und so muss es gehen, sonst gibt es Schwierigkeiten. Nicht? Und dann gibt es andere Bereiche, die mehr so spirituelle Bereiche sind. Nicht? Und es gibt natürlich auch Devotees. Ihr müsst auch sehen, es gibt manche Devotees, die sind, die haben eine größere Spanne, die nicht, hier kann man mehr sagen. Gut beantwortet das die Frage? Schön. Hari Balaba.
So, wenn jetzt jemand zum Tempel kommt, 40, 50 Jahre alt und Körper hat.
Ja.
Und ich möchte nun Joint jetzt mit sein. Und ist da jemand, der jetzt gerade ein Jahr länger dabei ist, auch mit Basti oder weiter. und können jetzt die Person korrigieren. Gerade die Ältere ist ja sowieso noch mehr im falschen Ego meistens.
Ja, meistens. Ja.
Wie behält man sich jetzt da? Ich meine, das ist schwierig, weil wir den Leben korrigieren.
Das ist eine Frage des Predigens, nicht? Ich weiß, einmal hat Mahabima, ich wollte keinen Namen nennen, da kam Georg Thomala auf die Farm und hat sich selber Seconds genommen. Nicht? Und Mahabima war so im Rausch, also so im Vater hat sie, du altes Schwein, du kannst doch nicht, das waren die Worte, das hat mir Georg gesagt. Und ich habe Mahabima einmal darauf angesprochen und die hat dann ganz unwirsch reagiert. Stimmt ja auch, man darf sich doch keine Seconds nehmen, nicht? Du alte Schwein, hat sie zu Georg Thomala gesagt. Ja. Sie hat 2 Jahre Predigen zu Georg ruiniert. Danach hat sie Georg nicht wieder blicken lassen. Ein Jahr, ein halbes Jahr war Ruhe in der Beziehung. Jetzt ist er wieder, ist es wieder normal. Aber das vergisst er nie. Er macht immer noch einen Bogen um die Farm. Du alter Schwein. In gewisser Weise stimmt es auch. Man hat die Muchi-Hände in den Muchi-Mund geschoben und man soll jetzt nicht mehr die Muchi-Händen die Kelle nehmen, die im sauberen Passadam steckt. Nicht? Und somit das Passadam verunreinigt. Aber das kann man vielleicht Michael sagen, und zwar in liebevoller Weise. Du würdest, glaube ich, nicht so reagieren. Ich bin das mal so ohne böse Absicht gemacht. Michael kann das wegstecken, weil er von großer Toleranz ist. Aber das kann man noch nicht zu Georg sagen. Nicht? Also, yes. Ich glaube aber, das ist nur eine Frage des Taktgefühls. Das hätte also wirklich nur, es gibt nur einen, der das in dieser Bewegung falsch machen kann. Das ist eben die Persönlichkeit, die wir genannt haben.
Da habe ich noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wie ist das jetzt, wenn man als Mahatri einen Raksha korrigieren, als Raksha jetzt
einen Raksha
korrigiert? Weil das ist mir schon mal aufgefallen, der Kopf, also wirklich gleich so fest in der Haltung so, was der Geist ist.
Die jungen Leute von heute, nicht?
Aber das ist ja auch nur einfach auf was hingewiesen, was mir verkehrt gemacht wurde.
Da musst du einfach mit der Unreife der jungen Devotees umgehen. Es ist vielleicht so, dass sie diesen Punkt noch nicht verstanden haben, wie verhält man sich Frauen gegenüber, nicht? Normalerweise wenn du siehst, dass jemand da seine schwache Seite hat, würde ich zum Bhakta-Leader hingehen. Das ist das Einfachste. In den guten alten Tagen, da war das, wie gesagt, als Prabhupada so persönlich in den Tempel war und sich um alles gekümmert hat, war das ganz anders, viel entspannter. Also ich bin laufend korrigiert worden von jedem, von Männern und Frauen und so weiter. Und irgendwie haben sie mir alle sehr viel Mercy gegeben. Also das meine ich jetzt nicht komisch, sondern sie haben mich auf sehr viele Dinge hingewiesen. Die mochten mich sehr gerne, die Devotees. Das war sehr nice. Ich weiß, eine Mataji, der habe ich viel zu verdanken, die heißt Malati. Die hat, ich habe immer sehr gerne gepredigt. Als ich neuer Bhakta. Ich wollte am liebsten gar nichts anderes tun als predigen. Von morgens bis abends, zu jedem habe ich gepredigt. Ich musste mich sogar zurückhalten, zu Devotees nicht zu predigen. Ich hätte gedacht, ich kann jetzt auch eine Lecture geben. Ich war sofort gleich völlig enthusiastisch. Lecture geben, das werde ich machen. Als Bhakta habe ich immer geguckt, wann bin ich dran. Ja, junger Bhakta, das ist einfach. Enthusiastisch, nicht? So, eine Maler, die hat mir immer gesagt, ich wüsste noch nicht genug, hat sie gesagt. Das hat mich natürlich ein bisschen getroffen, aber ich habe mich dann bemüht, einfach mehr zu lesen. Und erinnere das noch immer, wie sie sagt, du hast gute Anlagen, du bist sehr temperamentvoll, also aber du musst mehr wissen, sonst wird das alles mentale Spekulation, was du erzählst. Und das habe ich wirklich gerne entgegengenommen. Es hat mir sehr geholfen. So, man muss da einfach sehen, wie das ist. besser man geht über Wege, wo die Kritik dann auch ankommt, wenn man sieht, das ist nicht so. Und man kann es ja auch so, man kann es ja auch in Hinweisform machen. Also, Prabhu, siehst du nicht, das ist jetzt ein bisschen, kommt in falsche Bahn oder irgendwie so. Ja?
Ja, ich habe eine Frage.
Dass bitte, erzähl deine Frage, Lila Sugar.
Zwei Fragen sozusagen.
Ja, auch zwei. Einmal, aber sprich.
Einmal, wenn man in so einer Situation ist, dass man etwas gesagt bekommt, was man nicht akzeptieren kann.
Ja.
Weil man das nicht einsieht oder ja, eigentlich nicht so davon.
Dann würde ich den Devotee, der dich korrigiert, fragen, bitte, ich kann das, mir ist das Prinzip klar, ich möchte auch lernen, aber ich kann es nicht verstehen. Wie meinst du das? Bitte begründe das.
Ja,
aber wenn du von vornherein, wenn du das so mal, bitte begründe das. Ja. Nicht das nicht.
Ja. Aber wenn jetzt die andere Seite dann darauf besteht, einfach ohne Begründung, dass das akzeptiert wird und fertig.
Ja, es kommt darauf an, in einer Situation, wo sofort eine Entscheidung gefällt werden muss.
Das leuchtet dir ein, dann einfach es nicht einleuchtet.
Nee. Ja, ich meine, wenn es dir nicht einleuchtet und es muss, ist eine Situation, zum Beispiel auf Sankirtan, wo der Sankirtan, sollte man einfach dem Leader dann folgen.
Aber ich meine, das leuchtet dann ja ein.
Wenn man den Leader... Du verstehst, Lila Sugar Prabhu, das ist dein Grundfehler. Nicht alles, was dir einleuchtet, ist richtig. Du denkst, die Wahrheit ist klar für mich ersichtlich, aber das ist nicht so. Zwischen dir und der Wahrheit steckt eine Person, die heißt Lila Sugar. Die sieht alles und verdreht alles auf die Lila Sugar Art. Also filtert die Wirklichkeit. Psychofilter. Nicht? Kennst du doch den Wort. Da ist der lila Schüler, zwischen dir und der Wahrheit ist der lila schukische Psychofilter eingesetzt. Nicht? Und es kann deswegen sein, dass du Dinge, die dir offensichtlich erscheinen, anderen völlig verkehrt erscheinen. So geht es mir zum Beispiel sehr oft in Beziehung zu dir. Nicht? So, dann, wenn also eine Situation ist, wo jemand einfach sagt, mach es jetzt bitte so, sollte man, wenn es der Leader ist oder der ältere Devotee, das dann tun, indem man demütig versteht, ich mache es jetzt nicht so sehen können, weil ich eben bedingt bin auf eine bestimmte Art und Weise. Im Krishna-Bewusstsein, besonders wenn es dem Spiritual Meister, dem Verhalten des, oder sagen wir dem Spiritual Meister gegenüber geht, sollte man nicht erwarten, dass alles für die eigene Logik begründet ist. Der spirituelle Meister wird sogar in der Schulung seines Devotees manchmal Dinge nicht begründen. Ich weiß, dass es nicht der Kern deiner Frage ist, aber ich möchte diese Frage zu wertvollen Themen hinführen. Der spirituelle Meister wird seinem Schüler gegenüber manchmal Dinge nicht begründen, um ihn auf ein höheres Prinzip hinzuweisen, nämlich das erfolgt. Denn es gibt Dinge, die, selbst wenn der spirituelle Meister sie tagelang begründen würden, dem Schüler uneinsichtig ist, weil er noch nicht reif genug ist. So, wenn uns jemand auf etwas, wenn jemand uns also auf etwas hinweist, dann sollten wir diesem Hinweis folgen, auch wenn wir ihn nicht verstehen, wenn er eine ältere Devotee ist. Nicht? Das ist für uns eine gute Übung. Sehr wichtig. Wir sollten nicht immer nur handeln, wenn es in unserer Logik begründet ist. Du bist in einem Gefängnis von deiner sogenannten Logik eingesperrt, wie jedes bedingte Lebewesen. Nicht? Wenn es aber zu schwierig wird, wenn der ganze genetische Kodex dagegen rebelliert, wenn man die Hand nicht heben kann, weil es einem nicht klar ist und nicht denken kann, wenn man wie eine Steinfigur auf dem Kudamm stehen bleibt, nicht? Dann sollte man Zuflucht suchen bei älteren Devotees. Und ich frage, der hat jetzt dies gesagt, wie soll ich damit umgehen? Wenn man das nicht kann. Wir haben in der guten alten Zeit gelernt, und das ist vom Prabhupada direkt so gekommen, wenn ein älterer Devotee uns etwas anweist, und er ist in einer Situation, wo er Autorität ist. Es gibt ja so viele ältere Devotees, die für eine bestimmte Situation vielleicht nicht jetzt so da die Autorität sind. Aber wenn sollten wir sollten also folgen, selbst wenn der ältere Devotee in unserem Verständnis einen Fehler macht. Weil es geht, und das ist jetzt sehr wichtig, im spirituellen Leben, also das ist jetzt ein entscheidender Punkt und ihr müsst euch jetzt wirklich zusammennehmen, um den zu verstehen. Es geht nicht darum, etwas auf eine für uns am besten erscheinende Weise zu tun. Es geht um etwas anderes im spirituellen Leben. Die Eigenschaften der Demut zu entwickeln, Eigenschaften des Folgens. Wir sind mit einer höheren Wirklichkeit als dieser fadenscheinigen Gut und richtig und falsch Wirklichkeit, die sich für jedes Individuum entsprechend seines anderen Viewpoints, Standpunktes anders gestaltet. Nicht? Diese. Das werden die Materialisten ewig ausnutzen uns gegenüber. Der Führer sagt, spring in den Abgrund, da ist ein Netz, der schaut, da ist kein Netz und er springt trotzdem. Das ist aber eine falsche Kritik, die sich so nicht ergibt, die so unfair ist zu stellen. Es geht um ein anderes Prinzip als es ist in einem ganz anderen Bereich, dieses Beispiel trifft somit nicht zu. Es geht darum, etwas Höheres zu lernen, nämlich die Aufgabe des falschen Egos und des eigenen Standpunktes. Diese Situation wird sich nicht ergeben. Der Führer wird, wenn der Führer ist, würde ich sagen, springen und da ist kein Fall. Das wird sich so ergeben. Wenn das der Fall ist, dann ist er kein Führer. Das ist ja nur eine wichtige Entscheidung, zu springen. Und kommt man ja, stirbt man ja, wenn man das nicht richtig macht. Bitte.
So, du meinst, es ist also in Ordnung, wenn man etwas nicht ganz akzeptieren kann, dass man zumindest auch fragen kann, ob man es vielleicht besser erklärt bekommt, dass man es akzeptiert.
Ja, aber der Ton, das ist etwas, wo du sehr dran arbeitest. Du stellst jetzt eine persönliche Frage und ich muss es persönlich beantworten. Dein Ton ist so herausfordernd. Wenn du da dann fragst, erklär mir das mal. Das kommt einfach, weil das deine Haltung ist. Du kannst es jetzt schön ornamentieren mit einer Höflichkeitsformel, die du irgendwo nachgeschlagen hast, nicht? Und die du dann sagst, das wird nichts nützen. Du musst die Haltung haben, du musst wissen, dass Lila Schucker nicht der einzige Maßstab aller Dinge ist. Nicht? Es noch andere gibt.
Und dann habe ich noch eine Frage, wenn man eben diese Situation, die du beschrieben hast, wenn man irgendwo meint, etwas Falsches zu sehen, was auch wirklich störend ist, und das dann mit der höheren Autorität klären soll.
Ja.
So, ich habe da immer so ein schlechtes Gefühl, also ich meine, ich verstehe schon, dass das so gemacht werden soll, aber von vornherein, ich bin das einfach so gewohnt aus meinem früheren Leben.
Warum kann ich nicht direkt zu dem gehen?
Ja, weil eben gerade wenn man so hinten rumgeht, dann wird die Person erst recht verletzt. So kenne ich das. So wie wenn man, wie sagt man, wenn man...
ja, ich weiß, in den Rücken fällt, nicht? Ja, jemand in den Rücken fällt.
Hinten rum. Wenn man...
nicht offen. Ich verstehe, ich glaube, wir brauchen nicht dieses Wort zu suchen. Achso, Petzen heißt das.
Also derjenige, über den halt hintenrum etwas zur Autorität gesagt wird.
Das ist im DDR-Jargon, ist das, da kennt man das Wort, da passiert das auch. Nicht? Also im alten Regime meine ich jetzt, im alten Regime, das hat nichts mit, im alten Regime, ja, anschwärzen. Ja, fetzen, ja. Haha, was für ein Wort, fetzen. Allein die Klangschwingung klingt schon so hell. Ja gut, wir haben es verstanden.
Ich denke halt einfach, dass derjenige, um den es dann geht, dass man da irgendwie diese natürliche Beziehung, die man ja versucht irgendwie zu haben, irgendwie, dass die da schwer gestört wird dadurch, wenn man nicht zu demjenigen sagt, hör mal, das und das will ich jetzt so und so, kannst du ja mal überlegen oder sag mir doch deine Meinung dazu oder irgendwie, wenn man versucht, das direkt zu klären, was auch immer.
Ich spreche jetzt, diese Kleinigkeiten im Alltagsleben eines Devotees sollten versuchen, direkt gemacht zu werden. Wenn es jetzt nicht geht, wenn es jetzt aber wichtige Dinge sind, wo wirklich schwerwiegende Fehler sind, die man wahrnimmt, dann sollte man zu dem älteren Devotee hingehen, weil das hast du nicht berücksichtigt. Du denkst immer, du hast recht. Das ist eines deiner Grundprobleme. Das kann nämlich sein, dass der ältere Devotee, was meistens passiert und weswegen das so eingerichtet ist, zu dieser Lila Sugarpogo, du siehst das ganz verkehrt. Hast du mal so rumgedacht. Deswegen gehen wir zu älteren Devotees, die sagen, Lila Sugarpogo, du siehst das ganz verkehrt. Und der ältere Devotee wird, ich will euch sagen, wie das jetzt ganz praktisch funktioniert auf diesen Ebenen. Wenn meistens ist es so, dass der ältere Devotee nicht sagt, Lila Schucke hat mir gesagt, du würdest, bist in den Laden gegangen und hast dir einen Lolli gekauft und den auf dem Breitscheid ganz, ganz frech in der Öffentlichkeit runtergelutscht, nicht? Der ältere Devotee wird das nicht, meinst du nicht, wird über Prasadam anfangen zu sprechen zu dem, der korrigiert wird, wie wichtig ist es, Prasadam zu essen? Und so, er wird schon wissen, wie er das tun kann, so dass nicht der Eindruck entsteht, ja, da hat nur so ein junger Spund gepetzt, nicht? Der wird das schon, er wird dann nicht Namen nennen und so weiter und so fort. Er wird einfach sich umhören, so und so hat gesagt, dem und dem ist zu Ohren gekommen und so. Ich vermeide das zum Beispiel, wenn Devotees zu mir kommen und über einen älteren Devotee sprechen, sage ich niemals, so und so hat gesagt, dann beobachte ich den älteren Devotee erstmal, also der für die älter ist, und sehe, ob da an der Kritik was dran ist, dann müsste ich es ja auch sehen. Und Und nachdem ich dann geschaut habe für längere Zeit, gehe ich zu dem älteren Devotee, weil ich ja weiß, das wird ihm am ehesten helfen. Älter meine ich jetzt Junior zu mir, älter zu dir, und werde dann da zu ihm, mich da an ihn wenden. Yeah.
Was mir auch in diesem Zusammenhang, oder was ich aus meiner Erfahrung aussagen kann, ist, dass ich immer dachte, für diese Art von Beziehung oder sagt man das unpersönlich, dass man ihm nicht so direkt sagt, sondern dass man das über jemand anderen macht, der erwähnt es dann mal so irgendwo, badet auf den Augen, ohne den Namen zu nennen, aber das ist eigentlich meine, eine der wenigen Verwirklichungen bei mir in den letzten Jahren, das ist genau persönlich, weil wer weiß, wenn ich es ihm direkt so sage, dann
funktioniert es nicht.
Ja. Also wenn ich ihn wirklich helfen will, dann muss ich es ihm in einer anderen Weise
präsentieren. Sehr nice. Das ist sehr wichtig, was die Virada sagt. Das ist genau das Lied, das ist, danke die Virada, dass du darauf nochmal hinweist. Das ist hier, deswegen am Anfang der Vorlesung, über dieses Teil des Vorlesung, hatte ich diesen Teil reingesetzt, wie eine Vaishnava-Gesellschaft funktioniert. Wie nehmen wir Kritik an? Und den Weg nehmen wir dann, nicht? Damit es auch effektiv ist. Das muss man unbedingt lernen, wenn man zu einem anderen geht, wie funktioniert er. Und ich habe deswegen, weil ich weiß, es ist ein wichtiger Punkt, den viele Devotees bewegt, war ich nicht schüchtern, mich selber hier als Versuchstier euch vorzustellen. Ich habe einmal gesagt, wie das bei mir psychologisch funktioniert, wenn mich jemand kritisiert. Ich denke sofort, versteht er eigentlich, warum ich so handle? Und wenn ich denke, da sind Anzeichen da, dass er es nicht versteht, nehme ich es nicht an von ihm. Nicht? Ich denke, ich mache den Punkt, ich mache es weiter so, wie ich es bisher gemacht habe, nur halt anders, dass auch die Jungen zufrieden werden, aber dass sie es nicht merken, dass ich das weitermache, um nicht ihre kritischen Geister so aufzuwiegeln. Nicht? erst, ich kann selber, habe ich gesagt, nur etwas annehmen von jemandem, wo ich weiß, der hat eine übergeordnete Sicht und kann mir wirklich helfen und mich wirklich korrigieren. Und dann bin ich sehr, sehr froh, wenn mich jemand korrigiert. Ich habe das unter meinen Gottbrüdern sehr klar gemacht und die, das ist bekannt, also ich werde oft, was heißt ich, oft nicht, aber wenn da was ist, das machen Ältere, die Devotees unter sich. Bitte sag mir, wenn ich etwas verkehrt mache. So sagen Ältere, die Devotees zu sich. Bitte betrachte mich als einer, der von dir abhängig ist. So begegnen sich Ältere, die Devotees, weil sie wissen, sie wollen lernen, aber sie können das nur so. Und deswegen ist es persönlich, wie die Virata sagt, weil man auf den Menschen persönlich eingeht, wie der denkt. Das ist sehr, sehr wichtig. So ist unsere Vaishnava-Gesellschaft organisiert. Und es ist anders. Unser Anspruch, wir sind nicht so demokratisch sozusagen, dass wir zur Wahrheit kommen, indem wir untereinander sprechen. Weil Prabhupada sagte, jetzt werde ich mal mit diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen kommen. Democracy bedeutet Demon Crazy. Dass Leute, die gleichberechtigt sind untereinander, die ein Problem haben, die können das Problem nicht lösen, indem sie Unvollkommenheiten und unvollkommene Ansichten zusammenstecken. Dann müsste eine übergeordnete Sicht kommen, um das Problem zu erkennen und dann eine Lösung einzuleiten. Und so funktioniert unsere Vaishnava-Gemeinschaft. Das ist ein Riesenunterschied zu dem. Ich weiß, so in der materiellen Gesellschaft, da sagt man sich diese Dinge nicht und so weiter und denkt, das ist befreit, aufgeklärt und anständig. Nicht? Dann ist man auch nicht so hinten herum. Aber das ist, wir denken ganz anders. Das ist ein Punkt, man könnte viele Dinge. Unsere Gemeinschaft ist, weil wir so einen festen Bezug zur Transzendenz, zu den Vedas haben, zu der Gita, zum Spiritual Meister, völlig anders organisiert als eine Kami-Gesellschaft. Wir denken und fühlen total anders. Wir sind richtig, es ist richtig überwältigend, unsere Bewegung. Und da muss man diese Dinge lernen und verstehen.
Kannst du vielleicht noch darauf eingehen, auf denjenigen, den dann so etwas erreicht über die Autorität? Ich denke ja, dass das irgendwie, also dem wird schon klar werden, wo das herkommt meistens, oder?
Es kommt darauf an, was für eine Autorität sich der Sache annimmt.
Wie es demjenigen dann geht, wie es aus seiner Perspektive ist.
Wie gesagt, ich hatte eben, so machen es die meisten Gottbrüder, die älteren Devotees, die wirklich schon Erfahrung haben in der. Die wissen, dass dieser Eindruck nicht. Die studieren erstmal, was ist an der Kritik überhaupt dran oder an dem Hinweis dran. Hare Krishna Maharaj sagte mir das mal, wir sprechen über diese Feinheiten öfters. Er sagte mir, wenn mir irgendjemand etwas über einen anderen sagt, zunächst einmal glaube ich das nicht. So reagieren die älteren Devotees. Ich sehe, da ist ein Anlass, da ist irgendwas, aber so, oder vielleicht ein einfacheres Wort, in dieser Weise, wie der das sieht, so glaube ich es nicht. Es ist sehr kompliziert. Du musst wirklich einen Menschen unglaublich kennen. Also wirklich kennen, um zu wissen, warum handelt er jetzt so? Was ist dahinter? Und wenn du jemandem wirklich helfen willst, dann ist es nicht mit einer äußeren Maniküre getroffen. Du tust jetzt doch so handeln. Du musst in den Bereich der Motivation eindringen und da schauen. Nicht? Und das ist ja wieder ein interessanter Punkt. Also ich bin ja direkt froh, dass da sich die Devotees Gedanken machen. Der ich gar nicht erwartet, war so schlecht vorbereitet. Vielleicht sind deswegen sind die ganzen Fragen, genau, weil das alles unklar war. So, ich glaube, hier sollten wir ein. Jetzt habe ich meine Gemeinde, jetzt weiß ich, was los ist. Jetzt werde ich hier schnell weggehen. Alles klar, glaube ich, das ist schön.